SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Er ist einer der meist verfilmten Autoren. E.T.A. Hoffmann hat ziemlich viele Spuren hinterlassen. Fritz Lang hat er inspiriert, Stanley Kubrick, aber auch sowas wie die fantastische Welt von Harry Potter wäre ohne E.T.A. Hoffmann nicht zu denken. Seine schwarze Romantik beeinflusst die Kunst bis heute. Vor 250 Jahren wurde der Dichter, Komponist und Jurist in Königsberg geboren. Die Elixiere des Teufels, der Sandmann oder der goldene Topf, seine Texte sind unheimlich und unheimlich modern. Sich intensiv mit E.T.A. Hoffmann befasst, hat Wolfgang Bunzel. Er ist Professor für Literatur und leitet die Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Das ist eine der ältesten deutschen Kulturinstitutionen. Guten Tag, Herr Bunzel.
Hallo, grüße Sie.
Herr Bunzel, wir feiern jetzt dieses Jahr den 250. Geburtstag von E.T.A. Hoffmann. Was fasziniert Sie heute immer noch und weiterhin an E.T.A. Hoffmann?
E.T.A. Hoffmann war sowas wie ein Seismograph. Der hat ganz viele Entwicklungen in der Zeit um 1800 vorweggenommen, die für uns heute sozusagen sehr aktuell geworden sind. Also ihn hat zum Beispiel das Fantastische unglaublich fasziniert und er hat dann gewissermaßen erfunden fantastische Welten, die im Grunde erst die modernen Medien, also sprich eben Film, Video etc. tatsächlich optisch und auch akustisch entsprechend umsetzen konnten.
Genau, Sie nennen ihn einen Seismographen. Können Sie vielleicht ein Beispiel beschreiben, wie er bis heute ja moderne Filmemacher, Macherinnen, Künstler, Künstlerinnen und auch wirklich Geschichten prägt? Also wenn ich da zum Beispiel eben an die Welt von Harry Potter denke. Sie hatten das einmal in einem Interview gesagt, dass Harry Potter ohne E.T.A. Hoffmann vielleicht gar nicht denkbar wäre. Vielleicht auch so eine Serie, quasi der aktuelle große Erfolg wie Stranger Things, wo ja auch viel Unheimliches und quasi in anderen Welten stattfindet. Warum prägt E.T.A. Hoffmann bis heute?
Also bei E.T.A. Hoffmann gibt es ein Vorstellungsmodell, das durchzieht eigentlich seine sämtlichen Texte. Und das ist das Vorstellungswelt, dass es zwei Welten gibt. Dass es neben unserer alltäglichen Welt eigentlich eine Sphäre des Wunderbaren, aber auch des Fantastischen, des Unheimlichen gibt. Und beide Welten scheinen voneinander klar getrennt zu sein. Es gibt aber sozusagen Berührungspunkte und Übergangszonen. Und das hat er ganz virtuos geschildert und daran orientieren sich, glaube ich, heute viele Filme und Serien, die sowas dann optisch umsetzen und gewissermaßen zeigen, dass Realität und das Unheimliche und Fantastische immer nur einen ganz schmalen Grad voneinander entfernt sind.
Was glauben Sie, warum hat sich E.T.A. Hoffmann nicht nur mit der Wirklichkeit begnügt? Warum hat er so gerne diese Türen geöffnet, diese Türen ins Unheimliche?
Da zeigt sich, glaube ich, sehr deutlich sein romantisches Erbe. E.T.A. Hoffmann ist eben einer der wichtigsten Vertreter der literarischen Romantik. Und die Romantik hat gewissermaßen das Wunderbare, das Fantastische, das Poetische natürlich zu ihrem Kerngebiet erkoren. Und E.T.A. Hoffmann versucht das auch. Er sieht aber, dass in der modernen Welt die Zugänge zum Wunderbaren schwierig geworden sind. Die gelingen zum Beispiel Kindern noch, weil die einfach aufgeschlossen sind für das Ungewöhnliche. Den Alltagsmenschen gelingt das schon sehr viel schwerer. Also es bedarf immer sozusagen auch einer inneren Gestimmtheit, um ein Sensorium zu entwickeln für dieses Besondere, für das Wunderbare, für das, was ständig präsent ist, was wir mit unseren stumpfen Sinnen aber gemeinhin übersehen.
Ja, das finde ich sehr schön, diese Beschreibung, quasi der Sinn fürs Wunderbare, wie der vielleicht etwas abhanden kommt. Es gibt ja diese tolle Geschichte von ihm, der Sandmann, in der verliebt sich Nathanael unsterblich in eine Automatenfrau Olympia, die ist ein bisschen, ich sage es mal so, ja, nicht so komplex als Figur, die sagt eigentlich immer nur ach, und dennoch verfällt er ihr ganz, ganz doll. Jetzt haben wir heutzutage KI, künstliche Intelligenzen wie ChatGPT. Es gibt auch Menschen, die schon eine KI geheiratet haben. Es gibt in Japan eine KI, die es möglich ist zu daten, die quasi eine KI-Frau ist. Was glauben Sie, was hat da E.T.A. Hoffmann vielleicht auch vorausgesehen? Oder geht es da gar nicht um die Technik, sondern geht es eher um das Unbewusste, was ihn interessiert hat?
Also für ihn sind besonders Grenzzonen immer sehr interessant. Unter anderem die Grenzzone zwischen Mensch und mechanischem Wesen oder Maschine, können wir heute sagen. Und Olympia ist eben tatsächlich ein solcher Roboter. Damals zu E.T. Hoffmanns Zeiten nannte man das eine Automate, also gewissermaßen ein mechanisch konstruiertes Wesen, das aber eigentlich so täuschend ähnlich aussieht, dass man sie für einen Menschen, eben für eine junge Frau, und sie ist eine sehr schöne junge Frau, halten könnte. Und dann bedarf es gewissermaßen noch eines besonderen Imaginationsvermögens. Also es spielt auch eine große Rolle, wer da drauf schaut und in dieser Interaktion gewinnt sozusagen das eigentlich tote mechanische Gegenüber dann auch erst an Leben. Und es ist eben hier gewissermaßen ein sehr fantasiebegabter junger Mensch, der mit den Augen der Liebe drauf blickt und dann in der Maschine, in der Automate das perfektere Wesen sieht als eine konkrete junge Frau, die auch in der Geschichte vorkommt, die findet er viel uninteressanter. Und das ist, glaube ich, so eine Verführbarkeit, die wir heute auch sehr stark merken. Also die Bereitschaft gewissermaßen, ein simuliertes Wesen als perfekter anzunehmen als ein reales Wesen. Und da sehe ich auch ein Gefährdungspotenzial. Und genau solche Gefahren hat E.T. Hoffmann schon ausgelotet.
Genau, die quasi der echte Mensch in seinem Leben ist seine Verlobte Clara. Sie stellt seine Fantasien in Frage. Er hingegen beschimpft sie dann, also quasi den Menschen, seine Verlobte, als lebloses, verdammtes Automat. Also da merkt man wirklich, wie Nathanael quasi den Blick auf die Realität verliert, wie er so dieser fixen Idee folgt. Ich musste da auch so ein bisschen an Menschen denken, die quasi sich auch von alternativen Fakten verführen lassen, die sich ja auch wirklich in ja Parallelwelten im Internet verlieren können. Verschwörungstheoretiker, das sind ja wirklich große Geschichten, die da ja auch gesponnen werden, auch eben nicht ungefährlich. Ist das auch sein Problemfeld, das E.T. Hoffmann vielleicht schon vor langer Zeit erkannt hat?
Ja und nein. Also ich würde da einen großen Unterschied machen. Alternative Fakten geben eben doch auch vor, Fakten zu sein. Dagegen bei E.T. Hoffmann spielt tatsächlich die Vorstellungskraft das Entscheidende. Also die Imagination, das, was das Innenleben an Bildern, Wünschen, Hoffnungen erstmal produziert und dann aber auch auf die Umwelt, etwa auf ein Gegenüber, projiziert. Also das ist schon ein komplexes Kommunikationsunterfangen, das wir hier sehen. Und Nathanael würde sich sozusagen in dem Fall auch nicht auf Fakten stützen, sondern der ist einfach davon überzeugt, was er wahrnimmt, was seine Sinne wahrnehmen, das würde ihm gewissermaßen die wirkliche Welt spiegeln. Und da ist jetzt nun tatsächlich der Berührungspunkt zu den alternativen Fakten. Er schottet sich gewissermaßen ab gegenüber anderen Argumenten. Also er hört überhaupt nicht mehr zu und er verkapselt sich damit in seiner Innenwelt. Da sehe ich sehr wohl die Parallele zu diesem Verhalten im Grunde. Alles das, was der eigenen Sicht oder Annahme widersprechen könnte, auszublenden. Und dann hat man natürlich immer recht. Dann ist man sozusagen nicht mehr widerlegbar.
Wenn wir jetzt über das Unheimliche bei E.T. Hoffmann sprechen, aber auch über den Wahnsinn, wie sehr hat er dann sich vielleicht auch schon ja lange Zeit vor der Psychoanalyse mit dem Unbewussten beschäftigt? Also quasi auch ein sehr modernes Thema.
Ganz zentral. Überhaupt entdecken ja die Vertreter und Vertreterinnen der Romantik diesen Bereich des Unbewussten. Der romantische Dichter Novalis hat dafür eigentlich die Devise ausgegeben. Der sagte nämlich einmal, ins Innere geht der geheimnisvolle Weg. Und das markiert sozusagen die Vorstellung, dass sich im Inneren, in der Psyche, in der Vorstellungskraft des Menschen ein eigener Kontinent eigentlich befindet, der noch gar nicht ausgelotet ist. Und das deutet eben schon ganz klar an, dass hier die Innenwelt des Menschen neu und anders als bisher erforscht werden muss. Und die Psychoanalyse wird das aufgreifen. Sigmund Freud war nicht zufällig begeistert von E.T. Hoffmann Texten und hat mehrfach auch auf ihn Bezug genommen.
Was interessiert Sie quasi als E.T. Hoffmann, als Romantikforscher an ihm? Also was sind vielleicht so Themen, Bereiche oder Forschungsbereiche, die vielleicht auch jetzt gerade neu aufkommen? Sind es eben solche Bezüge wie eben auch zu den modernen Techniken, die wir jetzt gerade erleben, sowas wie KI? Oder was ist das, was Sie noch interessiert, woran Sie gerade dran sind?
Also was mich sehr fasziniert, sind sozusagen die Örtlichkeiten bei E.T.R. Hoffmann. E.T.R. Hoffmann legt sehr viele seiner Texte oder lässt sehr viele seiner Texte an konkreten Orten und in konkreten, benennbaren, realen Städten spielen. Also der Ritter Gluck zum Beispiel spielt in Berlin, der Goldene Topf spielt in Dresden, der Meister Floh spielt in Frankfurt. Und dort in diese Texte baut er sozusagen gezielte topografische Details ein. Also da gibt es einzelne Stadtviertel, einzelne Gebäude, sogar einzelne benennbare Weinhäuser, die sich an diesem Ort finden lassen. Und das ist unglaublich faszinierend, weil dadurch erzeugt er eine Atmosphäre des realistisch Glaubwürdigen, um dann, und das ist die Pointe, diese Übergänge zum Wunderbaren umso eindrucksvoller zu gestalten. Also die besondere, die poetische, die wunderbare Welt, die ist eigentlich immer da und das ist wie bei einer Tapetentür. Die kann ich dann öffnen und bin in einem fantastischen Raum. Vorher habe ich das aber überhaupt nicht mitgekriegt, dass es dort eine Tapetentür ist. Und diese Engführung sozusagen von konkreter Räumlichkeit und konkreter Topographie auf der einen Seite und der fantastischen Welt auf der anderen, finde ich faszinierend.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild mit der Tapetentür. Ich habe mich gerade gefragt, ob quasi eine Tapetentür heutzutage das Smartphone sein kann, das vielleicht einige von uns öfters in der Hand haben, als wie sie eigentlich gerne es in der Hand haben würden. Glauben Sie, E.T.R. Hoffmann wäre begeistert gewesen von diesen technischen Entwicklungen, wie zum Beispiel, um nochmal auf die KI zurückzukommen?
Ich glaube, er wäre fasziniert davon gewesen. Begeistert, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil er sieht natürlich die ungeheuren Möglichkeiten, die solche in dem Fall medialen Erfindungen bieten. Er sieht aber immer auch die Abgründe. Also wo kippen diese neuen Möglichkeiten in Abhängigkeiten, aber auch in Realitätsverkennungen? Ich glaube, das entspricht auch seiner diagnostischen Natur. Er wäre heute jemand, der in jedem Fall das vehement gestaltet hätte, um aber dann auch zu zeigen, wie schnell das abkippen kann. Und insofern sieht er immer dieses Gefährdungspotenzial von allen Medien oder auch einfacher gesagt Wahrnehmungsmitteln. Und zu seiner Zeit gab es natürlich noch keine elektronischen und digitalen Medien, aber es gab optische Werkzeuge. Deswegen spielen etwa Brillen oder Ferngläser, Mikroskope für E.T.R. Hoffmann eine ganz zentrale Rolle, weil sie etwa das ganz Kleine ganz groß zu machen vermögen. Und das sind solche, ich sag mal, Eingriffe in die Realität, Veränderungen der Wahrnehmung, die ihn faszinieren und deren, ja, Möglichkeiten, aber eben auch Gefährdungen er aufzeigt.
Wolfgang Bunzel, Professor für Literatur und Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Herr Bunzel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vor 250 Jahren wurde E.T.R. Hoffmann geboren. Das feiern wir in SWR Kultur auch mit einem tollen Hörbuch. Der berühmteste Gruselklassiker der deutschen Literatur, den gibt es da zu hören, Die Elixiere des Teufels, gelesen von Peter Lieck. Sie finden das Hörbuch in der ARD-Audiothek und auch auf swrkultur.de. Dort finden Sie auch noch Lesetipps zu E.T.R. Hoffmann.